Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Vital-Gesundheits-Podcast. Ich freue mich riesig über meinen heutigen Gast hier live mit mir im Studio, Dr. Engin Osmanoglu. Schön, dass du da bist.
Liebe Clarissa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
Ich freue mich auch, denn es geht um ein wirklich spannendes Thema, das gerade absolut Trend ist, nämlich das Wundermittel der Abnehmspritze. Und wir wollen heute in dieser Folge natürlich so ein bisschen dahinter gucken, was ist das genau, wie funktioniert die, was ist daran vielleicht auch mehr Humbug oder nicht. Und da bist du natürlich der absolute Experte, denn du sagst, für ein langes, gesundes Leben geht es vor allem auch um den sogenannten BMI, den Body Mass Index. Der ist nötig, dass der so zwischen 23 und 25 liegt. Da können wir ja vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, was genau bedeutet das. Jedenfalls ist Übergewicht mit einem erheblich höheren BMI einfach ein Grund, anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sein, wie Diabetes, Bluthochdruck oder sogar Demenz. Und das Problem von Übergewicht und Adipositas ist halt längst keine Randerscheinung mehr, sondern es ist eben nötig, eine nachhaltige Gewichtsreduktion zu schaffen. Da bist du ja absolut Experte für, denn du bist ja auch seit 2010 Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie der Mayo Klinik in Berlin und seit 2014 auch ärztlicher Direktor. Warum ist dir das Thema denn so ans Herz gewachsen?
Das sind sehr komplexe Themen, Clarissa, die du da angesprochen hast, aber ich möchte schon mal ganz kurz das Wichtigste vorweg sagen. Was ich als Kardiologe täglich sehe, sind Menschen mit Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall. Das sind so die sogenannten Zivilisationskrankheiten, mit denen wir zu tun haben. Das geht einher mit Übergewicht, Adipositas. Wir sprechen gleich nochmal über den Body Mass Index. Und alle, die schon mal eine Diät gemacht haben, wissen, wie schwer es ist, ein paar Kilo zu reduzieren. Vor allen Dingen wissen sie, wie schwer das ist, das Gewicht zu halten. Das heißt, es ist gar nicht die Challenge, mal ein paar Kilo abzuwerfen. Das mag gelingen durch eine Diät, durch Sport, durch irgendetwas, was man im Leben geschafft hat, zu verändern. Aber die Challenge ist tatsächlich, das zu halten. Das schaffen die meisten Menschen nicht. Und ich habe das persönlich auch erlebt, wo ich sage, ich wollte auch mal ein paar Kilo abwerfen und habe gesehen, wie schwer das ist, tatsächlich mal 5-6 Kilo loszuwerden. Und irgendwann wurde mir klar, wenn ich mit meinem Wissen, mit meinen Möglichkeiten es nicht schaffe, das mal abzunehmen, wie können das andere Menschen schaffen? Und da bin ich nicht anders als alle anderen Menschen. Und da kommen wir sicher auch nochmal auf die Spritze drauf zu sprechen, wie das helfen kann. Aber Fakt ist, wir sind seit Jahrzehnten immer dicker geworden. Seit der Nachkriegsgeneration ist das ein Thema. Kinder werden schon immer übergewichtiger. Alle wissen, dass Ernährung, Bewegung, Sport gesund ist. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Für diejenigen, wo es aufgeht, wo es funktioniert, Haken hinter, die haben Glück gehabt, die profitieren enorm davon. Aber die meisten Menschen funktionieren anders und nehmen an Körpergewicht zu. Und da würde ich auch gern später nochmal auf das Thema Stressregulation zurückkommen. Mhm. Aber um nochmal ganz kurz und knapp die Frage zu beantworten, die Motivation war tatsächlich Adipositas als Krankheit zu definieren. Der Deutsche Bundestag hat Adipositas als Krankheit bereits vor über 2 Jahren anerkannt, die WHO schon seit mehr als über 20 Jahren. Und adipöse Menschen werden in unserer Gesellschaft stark diskriminiert und das ist nicht in Ordnung.
Ab wann gilt man denn als adipös? Kannst du das so grob sagen?
Da gibt es ganz klare Definitionen für die Adipositas. Da kann man sich der einfache halber an die WHO-Definition halten. Adipositas Grad 1 ist definiert ab einem Body Mass Index von 30. Wie berechnen wir den Body Mass Index? Ja. Nehmen wir uns vor, wir sind 1,75 groß und wiegen 75 Kilo. Das ist ein Normalgewicht. Wie kann man das errechnen? 1,75 mal 1,75 macht ziemlich genau 3,0. Das ist Größe zum Quadrat. Und dann nimmt man das Körpergewicht, was man hat, und teilt das. Das heißt, wenn ich 1,75 groß bin und 100 Kilo wiege, dann durch 3,0 teile, bin ich bei 33. Das heißt, damit hat man Adipositas Grad 1. Mhm. Das heißt, wenn man 1,75 ist und 85 Kilogramm wiegt, ist man schon bei einem BMI von 27. Und mit 95 hat man schon BMI von über 30. Das heißt, da kann sich jeder so ungefähr vorstellen, wo man sich da mit seinem Body Mass Index befindet. Das ist ein einfaches Maß. Wenn ich so einen Typen wie Arnold Schwarzenegger vor mir habe, der muskelbepackt ist, der auch ein BMI von über 30 hat, da sind wir uns alle einig, der ist nicht adipös. Mit anderen Worten, wir erkennen Adipositas auch, wenn wir es sehen. Ich muss es nicht nur messen, da gehört auch der Bauchumfang dazu. Ist der Bauchumfang größer 102 Zentimeter beim Mann, dann gilt das auch als Form der Adipositas.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil der Body Mass Index an sich ist ja auch wirklich eine sehr grobe Messung erstmal, oder? Wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, ich nehme jetzt einfach Körpergewicht und Größe. Ne, wie du ja sagst, nicht jeder, vielleicht gibt es ja auch Menschen, sagt man immer, mit schwereren Knochen oder halt sehr viel Muskeln, die ja dann auch weitaus schwerer sind als jetzt Fett.
Das ist tatsächlich so. In asiatischen Ländern gibt es auch andere BMI-Maßstäbe dafür, die sind da geringer. Das heißt, mit einem geringeren BMI gelten die schon als eher adipös. Tatsächlich geht es für uns darum, was macht das Bauchfett? Das ist das Entscheidende. Wir kennen formal adipöse Menschen, die haben aber so gut wie gar kein Bauchfett und vielleicht auch keine weiteren Risikofaktoren, weder Blutdruck noch Diabetes noch verkalkte Gefäße, dann passiert auch erstmal nichts. Dann ist es vielleicht eher eine Frage der Fitness oder wie fühlt sich jemand wohl mit seinem Gewicht oder geht es um Ästhetik dabei. Aber es ist erstmal vielleicht nicht gefährlich. Das heißt, das gefährliche Fett liegt am Bauch zwischen den Organen. Wir nennen das das viszerale Bauchfett.
Mhm. Und was haben jetzt der BMI oder eben auch dann die Definition, okay, dieser Mensch ist jetzt adipös, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen miteinander zu tun? Wo ist da der Zusammenhang?
Gehen wir von der Adipositas aus. Das heißt, das Bauchfett produziert Hormone, Interleukine, Entzündungszellen, die die Gefäße verkalken lassen, die Bluthochdruck triggern, die den Zuckerstoffwechsel ungünstig beeinflussen. Und damit haben wir beispielsweise eine Stoffwechsellage wie bei einem Diabetiker. Und Diabetiker haben das gleiche Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, wie ein Mensch, der schon mal einen Herzinfarkt hatte. Wenn wir generell sagen dürfen, 50% der Menschen sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankung, dürfen wir sagen, 75% der Diabetiker sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das heißt, da gehen alle Alarmglocken bei uns hoch. Und Diabetes ist so ein bisschen wie die Radioaktivität. Man misst es und zieht eine Konsequenz draus. Das tut nicht weh, man spürt es ja nicht.
Okay. Warum glaubst du denn dann, oder warum sagst du, du hast ja anfangs auch gesagt, mittlerweile nimmt das immer weiter zu, Übergewicht ist eine Zivilisationskrankheit. Warum ist es so wahnsinnig schwer für Menschen, ein normales Gewicht zu halten oder eben auch ja, das überhaupt zu erreichen?
Wir müssen uns so ein bisschen die Menschheitsgeschichte zu dem Thema vorstellen. 99,9% unserer Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte des Hungerns. Das, was wir jetzt erleben, 200 Jahre Industrialisierung, ist nicht normal. Wir sind umzingelt von hochkalorischer Nahrung. Wir können uns jederzeit was zu essen besorgen. Wir reden von einem Industrieland. Dass Menschen auf unserer Welt immer noch verhungern, das ist ein Drama für sich. Aber ja, in unseren Industriestaaten, wir sind umzingelt von hochkalorischer Nahrung. Das heißt, unser Gehirn ist noch so verdrahtet, dass es immer Zucker haben will. Ohne Zucker kann unser Gehirn nicht leben. Das heißt, gehen wir 50.000 Jahre zurück. Wir sind auf einer Klippe. Es ist nass, es ist kalt, es ist rutschig und es ist dunkel. Wenn wir dort einen Fehltritt uns leisten, segeln wir die Klippe runter, mit uns die Gene. Wir alle sitzen aber hier in diesem Raum, weil unsere Vorfahren immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Futter gefunden, fortgepflanzt. Und das geht nur, wenn das Gehirn zu jedem Zeitpunkt über Zucker verfügen kann. Jeder kennt das. Wenn wir mal unterzuckern, wird uns schwarz vor Augen, es wird uns schummrig und wir im unglücklichsten Fall rutschen wir aus. Und das Gehirn ist wie ein kleiner Diktator. Das regelt immer, dass es Zucker hat. Hat nur ein kleines logistisches Problem. Es hat keinen Speicherplatz. Alle inneren Organe können tatsächlich Zucker speichern. Muskel, Leber, Blut, das geht sehr gut. Nur das Gehirn nicht. Das heißt, das Gehirn speichert den Zucker an einem Ort, wo nur das Gehirn wieder rankommt. Wie so ein Königsreservoir. Wo ist dieser Ort? Das ist der Bauch. Wir können hungern.
Echt?
Wir können
Warum ist es der Bauch?
Sage ich gleich gerne. Wir können hungern, wir können fasten, wir können joggen. Das geht nicht weg. Das bleibt am Bauch. Das ist hartnäckig. Das Gehirn regelt das. Und dann sind wir wieder bei dem sogenannten viszeralen Fett. Das ist das ungünstige Fett, was wieder eigene Hormone produziert. Es schüttet wieder Hungersignale aus. Ein Mensch, der übergewichtig ist, braucht alles andere als ein Hungersignal. Er bräuchte ein Sättigungssignal, kriegt aber ein Fehlsignal dazu und das Gehirn ist wieder weiter. Dann würde ich auch gerne gleich nochmal kurz über Stressregulation sprechen, aber.
Also warum genau setzt das Gehirn das Fett am Bauch an?
Das Gehirn, der Körper hat Hunger- und Sättigungsregulation. Stellen wir uns eine Badewanne vor. Es läuft Wasser rein, es läuft Wasser ab. Wenn das geschlossene System nicht mehr funktioniert, läuft die Badewanne über. Das heißt, irgendwann nach 30, 40 Liter kriegen alle elektronischen Geräte im Badezimmer Probleme und der Nachbar klingelt irgendwann. Das heißt, das System ist gestört. Fett wird normalerweise im Unterhautfettgewebe von Kopf bis Fuß gespeichert. In dem Moment, wo es überläuft, wo es zu viel ist, speichert der Körper das am Bauch. Das heißt, in dem Moment, wo ich sehe, da ist Bauchfett, da weiß ich, okay, der hat zu viel gespeichert, mehr als er bräuchte. Es ist ein Überschuss und der Körper weiß sich dann nicht mehr anders zu helfen. Das Unterhautfettgewebe kann in dem Moment nicht mehr aufnehmen. Es muss am Bauch speichern und dann wird es pathologisch. Jetzt ist die Frage, warum speichert es so viel? Mhm. Das ist die zentrale Frage dabei. Gehen wir wieder 50.000 Jahre in den Urwald zurück. Wir begegnen einem Tiger. Dann geht es um Leben und Tod, Fight or Flight. Wenn wir zu lange vor einem Busch stehen, wo es raschelt und wir überlegen, was da wohl los ist, sind wir schon längst als Snack im Magen vom Tiger gelandet. Das heißt, abhauen. Damit wir aber abhauen können, Herzfrequenz hoch, Blutdruck hoch, Durchblutung der Muskulatur. Das heißt, wir sind in so einem Fight-Modus versetzt. Und damit das in Sekundenschnelle funktioniert, brauchen wir Cortisol. Das ist ein Stresshormon, was der Körper ausschüttet und uns auch besser denken lässt. Ja, Cortisol klingt immer böse und vorwurfsvoll. Nee, ohne Cortisol wären wir nicht auf den Mond geflogen. Wir würden hier alle nicht im Raum sitzen. Wir brauchen das schon. Dann macht dieses Cortisol aber einen kleinen, fiesen Stoffwechseltrick. Es schickt gleichzeitig ein kleines Signal an die Bauchspeicheldrüse und die Insulinausschüttung wird sofort gestoppt. Insulin ist der Schlüssel, damit der Zucker in die Zelle kann. Die Tür hier im Raum ist geschlossen. Wenn wir die aufmachen wollen, brauchen wir einen Schlüssel. Insulin ist der Schlüssel, damit der Zucker in die Zelle gehen kann. Das ist ausnahmslos für jede Zelle so. Es gibt aber eine Ausnahme. Das Gehirn kann ohne Insulin Zucker aufnehmen. Das weiß es und nutzt es ganz schamlos aus. Mit anderen Worten, es blockiert die Insulinausschüttung, schmeißt den Schlüssel weg und sagt, ich brauche ihn ja nicht, sieh zu, wie er klarkommt. In dem Moment bleibt quasi der Zucker im Blut gefangen. Es fließt alles nach oben. Das Gehirn nimmt sich das. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, das Gehirn kann den Zucker nicht speichern. Sagt, okay, was mache ich denn jetzt mit dem Überschuss? Gestern war Stress, vorgestern war Stress, heute fängt das so an. Ich kenne den Terminkalender von der jungen Frau. Ich speichere das erstmal an einem Bauch und zwar an einem Ort, wo nur ich wieder rankomme. Und das ist der Bauch. Das heißt, wenn ich Körpergewicht regulieren will, muss ich erstmal Stressregulation verstanden haben. Mhm. Deswegen werden wir immer dicker. Das heißt, unser Umfeld, unser Industrieleben ist mit Cortisol und Stress assoziiert und das Gehirn kann nicht unterscheiden. Ist es ein Tiger, der vor 50.000 Jahren uns im Weg stand? Oder ist es eine nervige WhatsApp, E-Mail, Alltag, Haushof, Job, Familie, böser Brief vom Finanzamt? Keine Ahnung, irgendwas kommt immer. Und die Reaktion ist aber die gleiche. Cortisol wird ausgeschüttet, Stressregulation wird gestartet.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Das heißt so ganz plump gesagt, Menschen mit weniger Stress können auch besser abnehmen oder ihr Gewicht halten.
Clarissa, kennst du einen Yoga-Lehrer, der übergewichtig ist?
Nee, aber ich bin auch nicht so viel in Yoga-Kreisen unterwegs.
Spaß beiseite. Das heißt, diejenigen stehen ja in unserer Gesellschaft dafür, dass die wirklich Resilienz drauf haben. Das heißt, die Widerstandsfähigkeit der Seele mit Stressregulation. Und die sind eher schlank. Die meisten Menschen, die schlank sind, diejenigen, die das intuitiv hinbekommen, das sind die Glücklichen unter uns. Die meisten, die ihr Körpergewicht regulieren, gehen die mit einer Restriktion, mit einer Diät einher. Und das stresst wieder.
Mhm. Ja.
Und
total.
Zur Stressregulation ist noch Folgendes zu sagen. Der Gegenspieler vom Cortisol heißt Dopamin. Dopamin macht uns glücklich. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag Stress hatte, sagt das Gehirn am Abend, ich brauche jetzt mal den Gegenspieler, ich brauche jetzt ein bisschen Entspannung. Dopamin. wo wird Dopamin ausgeschüttet? Sex, Drogen, Alkohol. Sex, Drogen, Alkohol jeden Tag geht nicht, dann haben wir keine Freunde mehr irgendwann. Was geht immer? Essen. Wir treffen Familie, wir treffen Freunde, wir gehen essen. Und dem Gehirn ist es völlig egal, aus welcher Quelle Dopamin gespeist wird. Und deswegen ist Essen so beliebt. Es wirkt schnell. Das Problem ist, Dopamin hat immer eine kürzere Halbwertszeit als Cortisol. Man kann dieses Spiel nie gewinnen. Das heißt, der Dopamineffekt verpufft, man möchte wieder mehr. Und irgendwann hat man Übergewicht, dann produzieren die Zellen wieder Signale im Körper. Ghrelin und Leptin sind so Hormone, die an der Hunger- und Sättigungsregulation beteiligt sind. Dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Hm. Interessant ist ja dann aber, dass man diesen Ansatz nicht gleich fährt, oder? Wenn jetzt eine Patientin oder ein Patient zu dir kommt und sagt, okay, ich leide an Übergewicht, ich bin adipös zum Beispiel, müsste man ja theoretisch eigentlich immer erstmal an der Stressregulation arbeiten, als jetzt zu sagen, okay, du musst gewisse Ernährungsmittel weglassen, du musst Sport machen, etc.
Das ist richtig. Natürlich sollte man Ernährung, Bewegung, Sport immer im Blick behalten. Das ist sicher der Königsweg. Das darf man nicht außer Acht lassen. Aber das macht den meisten Menschen wieder Stress. Wenn wir aktuelle Leitlinien durchgehen für ein langes, gesundes Leben, kommen wir immer wieder auf dieselben Punkte zurück. Ernährung, Bewegung, Sport. Und das stresst tatsächlich viele Menschen, weil sie es im Alltag nicht umgesetzt kriegen.
Ja.
Und natürlich muss man gesunde Ernährung im Blick haben. Stressregulation. Aber was können wir tun? Kann ich den Industriealltag von dem Menschen sofort ändern? Das wird nicht funktionieren. Das heißt, da ist so viel Arbeit gefragt, auch Stress zu verstehen, zu sagen, was sind die Attacken? Wo kommt das her? Stress ist nicht unbedingt immer böse. Ja, aber der Stress, der uns nicht gut tut. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Uns wird sehr viel abverlangt. Haus, Hof, Job, Familie. Da sind wir gefragt tatsächlich. Und ganz wichtig ist bei der Stressregulation Folgendes zu beachten. Wir Menschen ertragen keinen Nachteil. Warum ärgert uns das, wenn sich im Straßenverkehr einer vordrängelt? Im Zweifel hat er das letzte Futter genommen. Das macht wieder Stress. Und das letzte Futter entscheidet über Leben und Tod.
Mhm.
Ja, ob wir genügend haben oder nicht. Das stresst uns auf unsere heutige Situation. Übersetzt bedeutet das, ist mein Job noch sicher? Ist meine Gesundheit in Ordnung? Wir haben mit Krieg und Corona zu tun. Gott sei Dank Corona jetzt nicht mehr so in dem Maße, aber der Krieg beschäftigt uns alle, wo wir sagen, Mensch, das tut uns allen weh, zu erleben, was um uns herum passiert. Wie nah rückt das an uns ran? Und das ist Stress.
Ja, das ist enormer Stress, klar.
Und das Gehirn verlangt dann wieder Zucker. Die Biologen nennen das Brain Pull. Brain Pull heißt, EC-Karte funktioniert, Supermarkt ist voll, Kühlschrank ist voll, hol mir was, sieh zu, dass du mir was holst. Und das Gehirn geht ungern an seine eigenen Reserven ran. Es weiß, es kann ohne Zucker nicht funktionieren. Es würde sofort in Bruchteilen von Sekunden die Arbeit einstellen und deswegen sorgt es immer dafür, dass es Zucker hat. Brain Pull, also organisier was. Aber wenn der Magen voll ist, wenn du jetzt gerade gegessen hast, könntest du unmöglich nochmal was essen. Dann würde dir schlecht werden. In dem Moment holt der Körper kurz was aus seinen Reserven, holt sich das aber später mit Zinsen wieder zurück. Er schreibt sich das auf. Spätestens, wenn der Magen wieder leer ist. Und das wird über Hunger- und Sättigungshormone reguliert. Ich kann gleich gerne ein bisschen was dazu sagen. Das ist wichtig, das zu verstehen. Sei denn, du hast noch kurz einen anderen Aspekt.
Die Frage ist halt, diese Abnehmspritze, die ja auch so gehypt wird, gerade auch sehr über, sage ich mal, soziale Netzwerke, ne, von großen InfluencerInnen, wie, keine Ahnung, Kim Kardashian, Elon Musk etc., setzt die dann bei der Hormonregulierung an oder was genau macht die in dem Kreislauf?
Genau, kann ich gerne erläutern. Wenn wir essen, schüttet der Körper eine Reihe Hormone aus. Das wichtigste Hormon dabei wird im Darm ausgeschüttet. Die Abkürzung dafür heißt GLP-1. Das ist ein Darmhormon. Das sagt dem Gehirn, Achtung, Magen voll, kein Platz mehr, aufhören zu essen, stopp. Das nennen wir Sättigung.
Mhm.
Dieses natürliche Hormon hat eine Halbwertszeit, 2-3 Minuten. Spätestens nach 2 Stunden ist jeder gesunde Magen wieder leer. Dieses sättigungsvermittelnde Hormon ist wieder bei Null. Und wir können wieder von vorne beginnen. Das war vor 50.000 Jahren wichtig. Wir konnten niemals an der fertigen Nahrung vorbeigehen und sagen, sieht lecker aus, hab jetzt aber keinen Hunger, komme ich morgen wieder. Dann war es weg. Wir mussten in der Lage sein, das essen zu können. Wir stehen vor einem Dattelbaum, hauen uns den Bauch voll, machen uns die Arme voll und rennen damit in die Höhle. Wir wissen, 10 Minuten später ist die Affenhorde da und der Dattelbaum ist ratzekal leer.
Mhm.
So sind wir geprimed. Unser Gehirn ist immer noch so verdrahtet. Das heißt, es war evolutionär gar nicht wichtig, lange satt zu sein. Wir mussten schnell wieder Hunger haben können und Appetit. Wir würden aufs nichts Verdorbenes essen. Das regelt auch unser Körper, weil das ungesund für uns wäre. Dieses sättigungsvermittelnde Hormon, was auf natürliche Weise eine kurze Halbwertszeit hat, besteht aus 31 Aminosäuren. Wahrscheinlich ist es eine Kleinigkeit für einen Biotechniker, 31 Aminosäuren zusammenzubauen. Das heißt, das ist nachgebaut worden, dieses GLP-1, als Medikament verpackt, damit es nicht gleich nach 2-3 Minuten auf die Hälfte zerfällt. Nein, nach 7 bis 10 Tagen ist 50% des Wirkstoffs im Blut noch drin. Was macht das im Körper? Mhm. Das heißt, es sagt dem Gehirn, Achtung, Magen voll, kein Platz mehr, aufhören zu essen, Stopp, Sättigung. Der Magen ist aber leer. Neudeutsch heißt das Fake. Der Magen ist leer, aber das Signal ist auf vollgestellt. Und so schlau das Gehirn ist, es kann nicht unterscheiden, habe ich gerade GLP-1 im Blut, weil ich 2 Teller Spaghetti Bolognese gegessen habe oder weil ich mir das vor 3 Tagen gespritzt habe. Ja. Das Signal ist das gleiche. Und das funktioniert bei 95% der Menschen auf Anhieb.
Das sind quasi Fake News für unser Gehirn.
Darf man so übersetzen. Ja. Darf man so übersetzen. Und das Gehirn fällt drauf rein. Und dann sind wir wieder bei dem Brainpool. Dein Stress wird bleiben. Den kann ich nicht wegnehmen. Die Reaktion wird auch die gleiche bleiben. Das Gehirn wird sagen, Brainpool, hol mir was. Der Magen sagt, sorry, ich bin gerade voll. Ich kann nichts essen. Wenn ich jetzt esse, wird mir schlecht. Dann sagt das Gehirn, okay, habe ich verstanden. In 2 Stunden bist du leer, dann frage ich nochmal. Die gleiche nächste Schleife. In 2 Stunden fragt das Gehirn, ich will jetzt das zurückhaben mit Zinsen. Der Magen sagt, sorry, ich bin immer noch voll, ich kann nichts. Das geht nach ein paar Stunden so, ein paar Tage so, ein paar Wochen so. Irgendwann sagt das Gehirn, wie toll ist das denn? Immer wenn ich was haben will, habe ich was. Wie im Schlaraffenland. Es entspannt sich, Stresslevel geht runter und es vertraut darauf, dass es immer mit Zucker versorgt wird. Und so geht die Körpergewichtsregulation. Und dann geht das Gewicht auch runter. Funktioniert bei 95% der Menschen auf Anhieb.
Wahnsinn. Ja. Klingt ja aber eigentlich dann erstmal nach einer optimalen Lösung, oder? Ich meine, tipptopp. Ich spritze mir einmal die Woche da irgendwie dieses Hormon,
in der
das
GL1,
und dann ist alles gut.
Klingt sehr verlockend. Das ist auch sehr verlockend, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist ein Medikament, damit gehört es definitiv in ärztliche Hände und nirgendwo anders hin. Es ist mittlerweile so sicher, dass es bei Kindern ab 12 Jahren zugelassen ist. Und der Zeitgeist ist neu, der Hype ist neu, weil Influencer darüber gesprochen haben. Die Wirkstoffklasse ist nicht neu. Wir haben 3 Jahrzehnte Erfahrung und Forschung zu diesem Thema. Seit 2005 ist der erste GLP-1 Wirkstoff zugelassen. Das sind bald 20 Jahre.
Ja.
Das heißt, wir haben wirklich lange, lange Erfahrung damit. Und es ist als sehr sicher eingestuft. Und erst jetzt nimmt es tatsächlich Fahrt auf, als Elon Musk getwittert hat, dass es nimmt. Kim Kardashian hat, glaube ich, auch in der Richtung was getwittert. Ja. Und im Moment ist es so, dass es gibt 2 Firmen, die ähnliche Stoffe auf den Markt bringen. Die kommen mit der Produktion nicht hinterher. Der Bedarf wächst weltweit. Und die Firmen kommen nicht hinterher. Also
Für wen war das denn ursprünglich gedacht, wenn man das jetzt schon seit 20 Jahren fast einsetzt? Wo wurde das denn verwendet?
Initial kommt die GLP-1-Therapie aus der Diabetestherapie, weil es tatsächlich die Zuckerneubildung im Körper hemmt. Es verlangsamt den Magen-Darm-Trakt, damit flutet der Zucker nicht so schnell an und es verbessert den Zuckerstoffwechsel. Dann hat man in den Studien gesehen, der Zucker verbessert sich und die Menschen nehmen damit ab, und zwar signifikant. Da hat man gesagt, na gut, was ist denn, wenn wir das nicht Diabetikern geben? Dann waren natürlich neue Studien für erforderlich. Und da hat man gesehen, selbst wenn man das nicht Diabetikern gibt, wirkt das genauso, beziehungsweise ehrlich gesagt in der Körpergewichtsreduktion noch mal effektiver als bei Diabetikern.
Echt, ja?
Tatsächlich.
Warum?
Das hat mit dem Diabetesstoffwechsel zu tun, dass es bei Diabetikern auch signifikant Körpergewichtsreduktion beiträgt. Aber tatsächlich, wenn man nur einen Adipösen ohne Diabetes nimmt, wirkt es noch mal effektiver.
Warum hat man das dann so spät auf den breiten Markt geworfen?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist die erste Spritze zum Abnehmen seit 2015 offiziell auf dem Markt. Seit 2015 in der täglichen Anwendung. Und das sind jetzt bald 8 Jahre. Das hat lange gedauert und auch bis wir das verstanden haben. Tatsächlich ist es so, dass es also in Deutschland wird Adipositas nicht als Krankheit bezahlt, auch wenn der Bundestag es anerkannt hat. Das heißt, es bleibt nach wie vor eine Selbstzahlerleistung. Viele Ärzte kennen das Thema nicht. Und da sind wir wieder auch bei dem Thema Stigmatisierung. Die meisten Menschen, die sich Hilfe suchen und zum Arzt gehen und sagen, Mensch, ich möchte mal ein paar Kilo abnehmen, gehen wieder raus mit den Tipps Ernährung, Bewegung, Sport. Das frustriert.
Ja.
Und das setzt wieder die Messlatte hoch. Und wenn man das nicht geschafft hat, gibt es einem wieder das Gefühl der Insuffizienz, dass man wieder versagt hat. Das erkläre ich auch meinen Patienten. Sie haben niemals versagt. Die Diäten haben immer versagt. Das ist ganz wichtig, dass sie das verstehen. Ich sage auch mal ein paar Beispiele dazu, damit die das verstehen können. Ich kann dir sagen, atme doch mal 5 Minuten nicht. Stell dich doch nicht so an. Du schaffst doch auch 1 Minute. Warum gehen denn nicht 5? Das geht nicht. Das ist unmöglich. Ja. Das kannst du nicht. Es gibt vielleicht ein paar Weltrekordhalter, die das hinkriegen. Aber genauso kann ich auch nicht sagen, Mensch, essen Sie doch heute mal weniger. Stellen Sie doch nicht so an, kann doch nicht so schwer sein. Nein, das geht nicht. Unser Stammhirn regelt das. Das ist evolutionär so tief in uns drin. Wenn das so einfach wäre, wären nicht so viele Menschen übergewichtig. Also geht es nicht. Und seit Jahren, Jahrzehnten beobachten wir, die Menschen werden immer dicker und immer jünger dabei.
Ja. Gibt es denn auch Gefahren bei dieser Spritze? Also gut, du hast jetzt gesagt, ist natürlich irgendwie teilweise sehr kostenintensiv wahrscheinlich. Aber gibt es auch Gefahren, also dass man dann gar nicht mehr wegkommt zum Beispiel?
Mit dem Patienten muss man wie bei jedem Medikament über Wirkungen und Nebenwirkungen sprechen. Das Wichtigste ist erstmal die richtige Indikation dafür zu finden. Das heißt, die Indikation, für wen ist es zugelassen? Für Menschen ab einem Body Mass Index von 30 ist es für Diabetiker zugelassen und für Menschen ab einem Body Mass Index 27 mit einem weiteren Risikofaktor wie Blutdruck, Cholesterin oder eine Schlafapnoe. Da gibt es viele, Übergewicht hat viele Begleiter. Und man muss mindestens 12 Jahre alt sein. Das heißt, da gehören natürlich die Eltern und die Familie in die Therapie mit rein. Und Nebenwirkungen, was kann passieren? Wie fühlen wir uns, wenn wir zu viel gegessen haben? Übelkeit, Sodbrennen, Völlegefühl, Obstipation, das kann alles ein Thema werden. Das ist niemals Ausdruck einer bösartigen Nebenwirkung, sondern tatsächlich auch ein Zeugnis davon, dass das auch funktioniert, das Zeugs. Was kann noch passieren? Sehr selten kann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung ausgelöst werden. Und Gallensteine können sich bilden. Gallensteine können sich aber auch bilden bei jeder Form von Diäten, immer wenn man sich Fett reduziert. Das heißt, nicht speziell durch die Spritze ausgelöst. Und bis vor kurzem gab es noch die Diskussion, es könnte Schilddrüsenkrebs auslösen. Das war diskutiert worden. Gott sei Dank hat die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde für Medikamente, das aktuell gerade vom Tisch gezogen. Das heißt, es gilt für uns unterm Strich als sehr sicheres Medikament. Nebenwirkungen muss man natürlich besprechen. Und wir sprechen sicher gleich nochmal darauf, wie lange nehmen wir das?
Ja, genau. Wie lange kann man das denn nehmen? Unbedenklich.
Am Ende ist die Frage, wen habe ich vor mir? Habe ich einen 20-jährigen jungen Menschen vor mir, der mal 10 Kilo damit abgenommen hat und einfach einen Restart macht mit seinem Leben, mit seinem Gewicht? Dem werde ich nicht sagen, übrigens, du musst das jetzt nochmal 80 Jahre weiternehmen. Habe ich jemanden, der irgendwie 40, 50, 60 ist und sagt, ich war 30 Jahre lang übergewichtig und möchte nie wieder übergewichtig werden? Medizinisch ist es bedenkenlos, das dauerhaft zu geben. Das muss man ganz klar sagen.
Ja,
medizinisch,
warum?
Weil es ein sicheres Präparat ist, weil es gut erforscht ist mittlerweile. Wir Jahrzehnte Erfahrung mit GLP-1 haben und wir haben immer eine Risiko- und Nutzenabwägung zu machen. Das heißt, lasse ich jemanden mit Übergewicht Jahre, Jahrzehnte, hat der eine verkürzte Lebenserwartung. Das heißt, dass allein das Krebsrisiko bei einem Body Mass Index von 30 steigt. Brustkrebs, Darmkrebs, Speiseröhre sind 18 Krebsarten identifiziert worden, die mit einem BMI von 30 und mehr einhergehen. Das heißt, welches Risiko gehe ich ein, wenn ich BMI 30 dauerhaft akzeptiere? Welches Risiko gehe ich ein, wenn ich dauerhaft GLP-1 gebe? Und die Studien sind eindeutig. Alle mit GLP-1 leben länger. Da werden nach und nach immer mehr Studien fertig, die auch zeigen, auch die Herzpatienten leben länger, die Diabetiker leben länger. Da tut sich gerade was. Das ist so verlockend, das dann auch großzügig zu geben. Dennoch ganz wichtig dabei, immer die richtigen Patienten identifizieren.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn man das jetzt so durchdenkt und dass diese Abnehmspritze halt für alle zugänglich wird, dann kann damit ja auch sehr viel Missbrauch passieren, oder? Nehmen wir jetzt mal jemanden, der vielleicht an Anorexie leidet und sagt, hey, top, ich spritze mir jetzt hier noch zusätzlich diese Abnehmspritze und dann...
Das sind natürlich Negativbeispiele, die auf gar keinen Fall stattfinden dürfen. Da sind die Ärzte gefragt, ist es ein rezeptpflichtiges Medikament? Man muss auch allen nur raten, bitte niemals irgendwo auf Schwarzmarkt, eBay, sonst wo irgendwas kaufen. Es sind tatsächlich gefälschte Spritzen unterwegs. Bitte nur aus Apotheken. Die Apotheken haben die Auflage von den Behörden bekommen, jede Packung im Moment zu öffnen, bevor sie rausgeben und auf Original zu überprüfen tatsächlich. Das ist eine wahnsinns logistische Leistung von den Apotheken im Moment. Das ist natürlich verlockend, aber das sind Extrembeispiele. Jemand mit einer schweren Essstörung und einer Anorexia nervosa, da sind wir uns alle einig, dürfte niemals so ein Medikament bekommen. Kein Arzt würde das verschreiben. Missbrauchgefahren bestehen, wenn es da doch Zugang zu dem gibt. Aber ich glaube, das sind eher Ausnahmen.
Aber siehst du das gar nicht bedenklich, auch so mit diesem ganzen Schönheitswahn, der natürlich auch durch Social Media und so nochmal ordentlich angekurbelt wird, dass diese Spritze vielleicht doch auch einfach schaden kann?
Tatsächlich ist es so, dass es für viele verlockend ist, tatsächlich mal auf ganz einfachem Wege ein paar Kilo abzulegen, um irgendwie eine Wunschfigur zu erreichen. Das ist sehr verlockend. Da muss man, meine persönliche Erfahrung damit, ich habe weit über 1000 Patienten mitbehandelt. Ich habe noch keinen gesehen, der untergewichtig geworden ist. Die meisten von den Patienten kommen gut damit zurecht, werden auch gut geführt, die haben ihre Termine, die Compliance ist hoch, das heißt, sie halten sich an die Absprachen. Und wenn man die Indikation beibehält, das heißt primär Übergewicht und Adipositas behandelt, sehe ich keine Gefahr, dass jemand damit untergewichtig wird. Habe ich bisher nicht erlebt, gibt es auch in den Studien keine Erfahrungen dazu.
120 Jahre gesund heißt dein Buch. Worum geht's dabei genau?
In dem Buch 120 Jahre gesund habe ich meine Erfahrung um die Abnehmspritze und um die Themen länger leben zusammengefasst. Wichtig war es mir tatsächlich aufzuschreiben, welche Patientengeschichten ich erlebt habe, wie die Menschen sich mit Körpergewichtsreduktion gequält haben, was alles funktioniert und nicht funktioniert hat. Und da habe ich zum ersten Mal ein Buch zusammengestellt, was die Themen Körpergewichtsreduktion und länger leben tatsächlich verbindet und mit praktischen Tipps und Tricks dabei und vor allen Dingen auch Geschichten der Adipositas, warum Diäten nicht funktionieren, wie das Gehirn das regelt und welche Rolle Medikamente dabei spielen können.
Und gibt es so eine Geschichte, die dir besonders nahe gegangen ist, die du uns hier heute schon verraten kannst?
Das sind mehrere Geschichten, die tatsächlich sehr berührend sind, aber ich habe eine Geschichte, die mich sehr berührt hat. Ich habe eine Anfang 60-jährige Patientin vor mir, die tatsächlich weinend vor mir saß. Sie sagte, das sind Tränen vor Glück und erzählte, seitdem sie 16 ist, war sie übergewichtig. Sie hat es nicht geschafft, ihr Gewicht in den Griff zu bekommen. Und zum ersten Mal meint sie, fühlt sie sich wohl in ihrem Körper, das mit 60 Jahren. Und das war wirklich sehr, sehr ein berührender Moment für mich. Und was das Selbstwertgefühl mit der Frau gemacht hat, das heißt, sie konnte wirklich aufleben und hat auf einmal tatsächlich ihre Jugend wieder erlebt. Da sind viele andere positive Beispiele. Eine 92-Jährige, das ist die älteste Patientin, die ich behandelt habe, die Treppen wieder hochkommt, weil sie 20 Kilo wieder abgenommen hat. Und was viele aber beschreiben, das kommt auch in dem Buch vor, dieses Food Noise, dieses ewige Denken an Essen, das wird reduziert. Das heißt, heute keine Kohlenhydrate, ab 20 Uhr nicht mehr in den Kühlschrank, jetzt wieder eine Paleo-Diät, doch wieder 5-mal die Woche Sport. Dieses Food Noise, dieses Stresslevel sinkt. Und das ist in vielen Patientengeschichten enthalten.
Und bei diesen beiden Geschichten war jetzt auch die Behandlung mit der Abnehmspritze dabei?
Beide Geschichten waren tatsächlich mit der Abnehmspritze. Das waren Erfolgsgeschichten. Ich habe auch ein Kapitel genannt, die Frau, die sich halbiert hat. Die kam mit 140 Kilo, sollte wow. operiert werden. Mein Job war es, rauszufinden, ob sie die Narkose übersteht. Dann haben wir über die Spritze gesprochen. Die wiegt jetzt 70 Kilo.
Toll, Wahnsinn. Und neben der Abnehmspritze, hast du gesagt, praktische Tipps und Tricks. Was kannst du uns da noch verraten?
Tatsächlich ist es so, sich Zeit zu nehmen und nicht zu erwarten, dass die Probleme, die nicht von heute auf morgen gekommen sind, gehen auch nicht wieder. Das heißt, es ist ein chronischer Prozess. Wichtig ist, mit einer niedrigen Dosis zu beginnen, langsam zu steigern, das anzupassen, eine ärztliche Anbindung zu suchen, niemals alleine zu machen und tatsächlich auch bei der Gelegenheit, sich nochmal über gesunde Ernährung Gedanken zu machen, auch altgewohnte Muster vielleicht zu durchbrechen. Viele sind dann aber enorm motiviert. Und wenn man es schafft, 5 bis 10 Kilogramm Körpergewicht zu reduzieren, das ist enorm. Man zieht damit die Menschen aus einer Hochrisikozone raus. Wenn ich es schaffe, einen, der 1,75 groß ist, 95 Kilo wiegt, damit Adipositas Grad 1 hat, den dann tatsächlich auf 85 Kilo runterzuziehen. 10 Kilo klingt erstmal nicht so viel, aber es ist enorm von großer Bedeutung. Viele sind dann ihren Diabetes los, der Blutdruck geht runter, die schlafen besser. Gibt so viele positive Aspekte. 5 bis 10% Körpergewichtsreduktion klingt vielleicht erstmal nicht viel, ist aber enorm viel wert.
Ich glaube, ein Gedanke, den du gerade gesagt hast, dem kann ich irgendwie total zustimmen, beziehungsweise kann mir vorstellen, dass dabei die Abnehmspritze allein schon sehr hilft, dass man halt einen schnellen Erfolg hat, ne? Ich glaube, dass so diese Diäten ja auch einfach wirklich einen langen Atem brauchen und das vielleicht wirklich helfen kann, wenn man erstmal so die ersten 2-3 Kilos purzeln spürt, dann ist man ja wahnsinnig motiviert.
Tatsächlich motiviert die Körpergewichtsreduktion enorm, dran zu bleiben und auch weiterzumachen. Das Potenzial ist in 3 bis 4 Monaten, einem guten Vierteljahr, nehmen die meisten 10 bis 15% des Körpergewichts ab. Und wenn man 100 Kilo wiegt, ist man schnell mal bei 90, 85 Kilo. Das ist enorm.
Ja.
Es gibt nichts Vergleichbares in der Medizin, was diesen Erfolg hat. Und auch mit Diäten kann man das erzielen, aber das danach zu halten, ist dann die Herausforderung.
Ja. Okay. Das heißt, was würdest du vielleicht auch noch so abschließend empfehlen, wie man damit umgehen kann, wenn man jetzt den Weg einschlagen will zu einem langen, gesunden Leben?
Der Schlüssel zu einem langen, gesunden Leben scheint tatsächlich, wie wir eingangs auch erwähnt haben, bei einem Body Mass Index von 23 bis 25 zu liegen. Woher kommt das? Das heißt, mit einem Übergewicht produziert der Körper Hormone, die Krebszellen provozieren, die Bluthochdruck provozieren, die Fettzellen provozieren. Das sind alles die Faktoren, die die Zivilisationskrankheiten wieder befeuern. Das heißt, wenn ich es schaffe, auf welchem Wege auch immer, ob das durch Ernährung, Bewegung, Sport gelungen ist oder durch eine Spritze, wenn ich es schaffe, in den Normbereich zu kommen, profitiert man gesundheitlich enorm davon. Und wenn die Spritze dabei helfen kann und es tatsächlich indikationsgerecht gegeben wurde, und das ist ganz wichtig dabei, dann kann man das bis auf Weiteres nehmen. Viele nehmen das dann nur noch einmal im Monat oder zweimal im Monat. Das gibt ja kein Gesetz, was es sagt, du musst es jetzt dauerhaft nehmen. Was wir verstehen müssen, ist, Adipositas ist eine chronische Erkrankung mit hohem Rezidivrisiko. Das, was sagte Gandhi? Alles, was du mit Gewalt holst, musst du mit Gewalt halten. Das ist wie so ein Flitzebogen. Wenn du den aufspannst und loslässt, knallt es wieder zurück. So ist das auch mit dem Gewicht. Ein Pantoffeltierchen schwimmt immer auf der Wohlfühlebene. Wenn es ihm zu kalt wird, schwimmt es nach oben, wird es ihm zu warm, schwimmt es wieder runter. Und unser Gehirn will immer das höchste Gewicht, was es jemals hatte, wieder haben. Das ist ein biologisches Grundgesetz. Das ist so reguliert.
Okay. Was wünschst du dir denn generell so für die Zukunft und auch in Bezug vielleicht auf diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die sich da enorm entwickeln?
Mein größter Wunsch wäre tatsächlich, dass Adipositas in der Gesellschaft als Erkrankung anerkannt wird, dass die Stigmatisierung am besten beendet wird. Das ist nicht in Ordnung, dem Menschen einfach Charakterschwäche und Willensschwäche vorzuwerfen. Das ist nicht so. Das Verständnis dazu ist mittlerweile da. Auch Ärzte sind da gefragt, sich da fortzubilden und verdienen unsere volle Aufmerksamkeit, wie jeder andere Patient auch. Und was ich mir wünschen würde, dass die Politik auch das, was sie jetzt gut auf den Weg gebracht hat, mit Anerkennung als Erkrankung auch weiter umsetzt, dass wir das als zugelassenes Medikament, ist es da, dass die Kassen auch Möglichkeiten finden, das zu bezahlen. Ja. Dass es nicht nur als Selbstzahlerleistung einigen wenigen vorenthalten bleibt, tatsächlich, sondern wie andere chronische Erkrankungen auch. Da tut sich gerade was sehr langsam. Das wäre mein Wunsch, dass sich da ein bisschen schneller was tut.
Absolut. Ich danke dir sehr.
Vielen Dank.
Ich persönlich fand es total spannend und glaube, hatte auch so, ehrlich gesagt, so einige mehr Vorurteile gegen diese Spritze. Ich so dachte, es ist viel zu simpel, als dass es irgendwie wirklich gut ist. Und ich hoffe, dass wir hier auch unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie einen ganz guten Einblick gegeben haben. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und in 14 Tagen widmen wir uns im Vitalgesundheitspodcast ein Thema, das meiner Meinung nach immer noch unterschätzt wird oder oft auch für eine Ausrede gehalten wird, Migräne. Sicherlich liegt das auch daran, dass Migräne so viele unterschiedliche Facetten hat und Kopfschmerz einfach nicht sichtbar ist. Das will aber vor allem auch Sinem Sommer ändern, Migräne-Experte mit viel Engagement und auch einer persönlichen Motivation dahinter. Wie genau und was sie für hervorragende Tipps und Tricks kennt, das erfahrt ihr in 14 Tagen hier. Und um keine Folge zu verpassen, könnt ihr natürlich auch den Vitalgesundheitspodcast abonnieren, einfach mit dem Klick auf die Glocke. Ich freue mich sehr auf euch, wenn ihr dabei seid beim nächsten Mal und folgt uns gerne bei Instagram, Vitalmagazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns auch immer über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, macht es gut, eure Clarissa.